Willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Referentenagenturen mit insgesamt 15 Büros weltweit.
Ich treffe heute Peter Altmaier, den früheren Bundesminister, einerseits für Wirtschaft und Energie und Sie waren Kanzleramtsminister, Staatssekretär, jede Menge Regierungsfunktionen. Schönen guten Tag, Herr Altmaier.
Guten Tag, Herr Westring.
Herr Altmaier, wir fangen mal gleich auf der ganz großen Ebene an. Wir haben jetzt Wahlen in Thüringen und Sachsen gesehen, die liegen nicht allzu lange zurück. Und es wird immer häufiger die Frage gestellt, müssen wir uns Sorgen um unsere Demokratie machen?
Unsere Demokratie ist stark und kräftig. Ich mache mir keine Sorgen um die Demokratie. Das ist anders als in der Weimarer Republik, kurz vor Machtergreifung der Nationalsozialisten. Aber es treibt mich um, dass immer mehr Bürger ihre Zuflucht zu populistischen Parteien am rechten und linken Rand suchen. Das ist aus meiner Sicht auch eine Misstrauensäußerung gegenüber den demokratischen Parteien der Mitte, die es offenbar nicht ausreichend schaffen, ihre Politik so zu entwickeln, dass sie auf die drängenden Fragen vieler Bürgerinnen und Bürger Antwort gibt.
Jetzt haben insbesondere die AfD und auch das neue BSW in den Wahlen, bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen viele Stimmen gewinnen können. Ist das ein Phänomen, was Sie jetzt für den Osten Deutschlands primär sehen, oder sehen Sie da auch eine Entwicklung, die sich im Westen in die Richtung bewegt?
Es gibt sicherlich Unterschiede zwischen Ost und West, weil zum einen auch die Lebensverhältnisse noch nicht ganz angeglichen sind und zum anderen gerade in den neuen Bundesländern die Sicht auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine etwas anders ist als im übrigen Deutschland. Und dennoch, es ist eine Herausforderung für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt. Die AfD sitzt auch in allen westeuropäischen Landtagen und ich glaube, dass auch das BSW von Frau Wagenknecht in absehbarer Zeit nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern auch in vielen Landtagen vertreten sein wird. Wir machen im Übrigen ja auch keine Politik für Ost oder für West, sondern wir machen Politik für Bürgerinnen und Bürger. Und da müssen wir Antworten geben den Menschen, die aufgrund gestiegener Lebensmittelpreise, aufgrund gestiegener Energiekosten und Lebenshaltungskosten sich die Frage stellen, ob sie ihren bisherigen Lebensstandard überhaupt aufrechterhalten können. Wir müssen Aussagen treffen, wie wir uns auf lange Sicht die Umsetzung von Klimaschutz so vorstellen, dass der Wohlstand nicht gefährdet, sondern weiter erhalten bleiben kann. Wir müssen die Frage beantworten, wovon wir in Zukunft leben wollen. Im Augenblick fallen viele Arbeitsplätze im Industriebereich weg. Das sind gerade die Jobs, wo gutes Geld verdient wird, wo dann auch Menschen sich erlauben können, etwa im Dienstleistungsbereich, Restaurantbesuche, Einkäufe mit einem Beitrag zu leisten. Und deshalb ist es, glaube ich, im Moment nicht so wichtig, über Personen zu diskutieren und über Koalitionen, sondern über die notwendigen Weichenstellungen, die wir vornehmen müssen, damit die Bürger das Vertrauen haben, dass in den nächsten 10, 15, 20 Jahren das Land auf einer guten Entwicklung bleibt.
So, jetzt gibt es eine Reihe von Themen, die die Leute ganz besonders bewegen. Und es scheint eine Schwierigkeit da zu sein, die Debatten auch zu versachlichen. Also wenn man sich das Thema Migration anguckt, dann gewinnt ja insbesondere die AfD mit diesem Thema und die anderen Parteien hecheln gefühlt sehr häufig hinterher und müssen so ein bisschen darauf reagieren, was die AfD den anderen, den etablierten Parteien vorwirft. Wie kann es gelingen, diese gerade sehr brisante Diskussion um die Migration in der Öffentlichkeit viel mehr zu versachlichen?
Die AfD hat bei diesem Thema immer schon sehr unsachlich argumentiert, oft auch sachlich falsch argumentiert. Im Augenblick ist aber zu beobachten in der Tat, dass alle Parteien sich an diesem Thema abarbeiten. Das geschieht leider Gottes so, dass die demokratischen Parteien der Mitte, wozu ich CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne rechne, dass die demokratischen Parteien der Mitte untereinander sehr polemisch und oft auch verletzend argumentieren. Dieses Thema ist nicht zufriedenstellend gelöst und die öffentliche Kontroverse wird immer mehr angeheizt. Das ist nach meiner Beobachtung aus meiner gesamten politischen Karriere immer Wasser auf die Mühlen von extremen Parteien am rechten Rand. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir uns nicht gegenseitig beschimpfen, sondern dass sich die Verantwortlichen sowohl der Regierung wie auch dann von CDU, CSU als große Oppositionspartei auf die notwendigen Änderungen verständigen. Es wird immer Zuwanderung und Zustrom nach Deutschland geben. Wir sind auch darauf angewiesen, als großes Industrieland mit einer sehr geringen Geburtenrate seit vielen Jahrzehnten. Aber selbstverständlich müssen wir auch bereit sein, diejenigen, die hier weder Arbeit haben, noch als Asylbewerber anerkannt sind, dass sie auch zurückgeführt werden können. Das haben wir in den 90er Jahren und zu Beginn der Regierungszeit von Angela Merkel, als ich im Innenministerium Staatssekretär sein durfte, mit großer Intensität gemacht. Das schreckt dann auch andere ab. Aber das sollten wir nicht öffentlich im Parteienstreit diskutieren, sondern wir sollten versuchen, parteiübergreifend die richtigen und notwendigen Lösungen zu finden.
Also parteiübergreifend bei einem Thema wie Migration, wie soll das aussehen? Also die CDU hat ja kein regelrechtes Konzept, wie mit Migration umgegangen wird, eben, und genauso wenig die SPD und die Grünen auch nicht.
Ich glaube, man muss bestimmte Blöcke und Konstanten sehen und zur Kenntnis nehmen. Und das Erste ist, als wir den europäischen Binnenmarkt geschaffen haben, war für uns ganz wichtig, dass er mit offenen Grenzen verbunden ist. Das ist für die Bewohner in den Grenzräumen entscheidend wichtig. Das ist für die Entwicklung unserer Volkswirtschaft entscheidend wichtig. Und deshalb können die Grenzkontrollen, die jetzt von der Bundesregierung mit Billigung der Opposition eingeführt worden sind, aus meiner Sicht höchstens vorübergehender Natur sein. Es gibt bessere und effektivere Möglichkeiten, illegale Migration zu bekämpfen. Das Zweite ist, wir müssen bei Ländern in Afrika, Asien, Südamerika, wo sich bürgerkriegsähnliche Entwicklungen zuspitzen, Naturkatastrophen ereignen, einfach dafür sorgen, dass rechtzeitig und frühzeitig über die Vereinten Nationen, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, Bleibemöglichkeiten für diese Flüchtlinge in der unmittelbaren Umgebung ihrer Herkunftsländer geschaffen werden. Denn die meisten wollen irgendwann wieder dorthin zurückkehren. Drittens, wir müssen deutlich machen, dass es eine Chance gibt, auf den Arbeitsmarkt, in den Arbeitsmarkt einzuwandern für Fachkräfte. Das haben wir noch in der letzten Regierung beschlossen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Aber das wird sich nur dann herumsprechen, wenn es von der deutschen Industrie mit den Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und anderen Behörden dann auch Strukturen gibt, die Vermittlung vornehmen können zwischen denen, die in Deutschland Arbeitskräfte dringend suchen und denen, die eine gute berufliche Qualifikation mitbringen und nach Deutschland kommen wollen. Und der vierte Punkt ist, je weniger kriegerische Verwicklungen und je weniger totalitäre und autoritäre Gewalt es in anderen Ländern gibt, desto geringer wird der Migrationsdruck sein. Das heißt, wir haben ein Interesse daran, dass die Stabilität weltweit erhalten bleibt. Deshalb wäre es völlig falsch, wenn sich Deutschland aus der internationalen Politik zurückziehen würde, wenn es sich isolationistischen Strömungen öffnen würde, wie das in den USA seit einigen Jahren zunehmend der Fall ist. Die deutsche Volkswirtschaft, die ganz wesentlich auch vom Export lebt, die weltweit höchstes Ansehen genießt, wird nur auf Dauer erfolgreich sein können, wenn wir mit offenen Märkten und mit Durchlässigkeit leben und das so organisieren, dass die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gleichwohl zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.
Kommen wir mal zum Thema Zustand in Deutschland. Über Jahre sind Investitionen vernachlässigt worden. Wie kann es dazu kommen, dass über Jahre Investitionen in öffentliche Infrastruktur so vernachlässigt werden?
Nun, Deutschland hatte ab dem Jahre 1990 die große Aufgabe, eine komplett neue Infrastruktur in den neuen Ländern zu schaffen. Das ist übrigens gelungen. Wenn Sie heute schauen, wo ist die Infrastruktur am besten, wo sind die Straßen, die Kanalisationen, die Elektrizitätsnetze am besten, dann sind Sie in einer guten Adresse in Ostdeutschland. Das ist richtig. Gleichzeitig wurde aufgrund der Fülle der Aufgaben, die wir hatten, in bestimmten Bereichen wurden falsche Akzente gesetzt. Zum Beispiel haben wir den Bau neuer Straßen lange priorisiert über die Erhaltung der vorhandenen Straßen. Das hat dazu geführt, dass Autobahnbrücken, die seit den 60er Jahren und 50er Jahren gebaut wurden, marode wurden, dass sie für teures Geld saniert werden mussten. Und dieser Prozess ist noch längst nicht beendet. Wir haben, nachdem die großen Ausgaben der deutschen Einheit im Wesentlichen geschultert waren, im Jahre 2008 uns im Deutschen Bundestag mit 2/3 Mehrheit, CDU, CSU, SPD und FDP, auf die Einführung einer Schuldenbremse geeinigt. Und das hat dazu geführt, dass wir 7 Jahre lang, immerhin mehr als die Hälfte der Regierungszeit von Angela Merkel, keine neuen Staatsschulden aufgenommen haben, die berühmte schwarze Null. Ich halte diese Politik nach wie vor für richtig, weil sie dazu geführt hat, dass Deutschland international für seine Staatsschuldverschreibungen aus früheren Jahrzehnten, die ja immer noch alle paar Jahre umgewälzt werden müssen, die niedrigsten Zinsen bekommt, ähnlich wie die Schweiz und einige wenige andere Länder. Das hat uns Milliarden im zweistelligen Bereich erspart. Aber die Schuldenbremse bedarf dringend einer Ergänzung. Und diese Ergänzung muss darin bestehen, dass wir das notwendige Kapital sowohl für die Sanierung der Infrastruktur wie auch für die Dekarbonisierung, etwa im Gebäudebereich und in anderen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens, dass wir dieses Kapital dann in viel stärkerem Maße privat finanzieren. Die Banken stehen bereit, die Volksbanken und die Kreissparkassen stehen bereit, entsprechend tätig zu werden und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Wir müssten dann nicht Investitionen in der Größenordnung von mehreren 100 Milliarden zusätzlich stemmen, sondern es wäre wahrscheinlich möglich, mit Zinszuschüssen in der Größenordnung von 10 oder also im zweistelligen Bereich diesen Prozess in Gang zu setzen und zu unterhalten. Es ist genügend privates Kapital nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern vorhanden, die in Deutschland investieren möchten. Dem würde ich mich stärker öffnen und dann können wir auf beiden Seiten zum einen stabil bleiben in der Finanzpolitik, auf der anderen Seite diesen Rückstand aufholen.
Aber das heißt in der Zusammenfassung, die Schuldenbremse hat durchaus den Anteil daran, dass Investitionen in den vergangenen Jahren nicht getätigt wurden.
Ja, selbstverständlich, wenn man sich entscheidet, keine neuen Schulden zu machen. Und das haben wir ja auch durchgesetzt. Wir haben zum ersten Mal im Wahlkampf 2013 versprochen, wenn wir die Wahl gewinnen, erhöhen wir keine Steuern 4 Jahre lang. Dieses Versprechen haben wir dann erneuert 2017 und auch eingehalten, 8 Jahre. Auch die neue Regierung hat keine Steuern erhöht in nennenswerter Weise. Das heißt also, wir haben dem Bürger damit Belastungen erspart. Aber die Kehrseite ist, es stand weniger Geld für Investitionen zur Verfügung. Ich kenne allerdings genügend Länder auf der ganzen Welt, die mit dem Argument, Investitionen sind doch gut und soziale Sicherheit ist noch besser, exzessiv Schulden gemacht haben. Und die allerwenigsten von diesen Ländern stehen heute besser da als wir. Schauen Sie nach Griechenland, schauen Sie nach Italien, schauen Sie nach Spanien, schauen Sie nach Portugal, schauen Sie nach Frankreich. Es gibt viele, viele Länder, auch in den USA, wo man exzessiv Schulden gemacht hat mit guten Motiven. Es hat aber in aller Regel die Probleme nicht gelöst.
Ein anderes Thema, in das Sie ja sehr intensiv involviert waren, war die Energiewende. Sie gelten ja mit als Vater, als derjenige, als Vordenker, auch was die Energiewende anging. Wenn Sie das jetzt vergleichen, es sind ja schon ein paar Jahre vergangen, seitdem die Beschlüsse von Ihrer Regierung gefasst wurden. Wie sehen Sie, wie schätzen Sie das ein, was aus der Energiewende geworden ist? Sind wir da à jour oder sind wir da hinterher oder Sind Sie zufrieden?
Also ich habe ja Verantwortung in dem Bereich übernommen zum ersten Mal 2012 als Umweltminister. Und ich habe damals nicht nur erklärt, dass ich Klimaschutz für eine zentrale Aufgabe der Politik halte, sondern wir haben auch die Weichen gestellt. Wir haben jahrelang mit sehr viel öffentlicher Unterstützung den Ausbau der erneuerbaren Energien gefördert. Wir haben in unserer Regierungszeit auch die damals geltenden Klimaziele eingehalten. Als ich mein Amt an Robert Habeck übergeben habe, lag der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bei 47% in Deutschland. Als ich anfing, war er bei 23%. Das war mehr als verdoppelt in weniger als 10 Jahren. Aber wir haben halt eben dann auch erkannt, wir müssen mehr tun. Und deshalb haben wir das Pariser Klimaabkommen erarbeitet und in deutsches Recht umgesetzt. Die geltenden Klimaziele sind noch als einige der letzten Maßnahmen der alten Bundesregierung von Angela Merkel und Peter Altmaier, wenn Sie so wollen, ins Gesetzblatt gekommen. Und da ist die Bilanz der neuen Regierung, wenn ich das so vorsichtig als Ruheständler mit der gebotenen Zurückhaltung sagen kann, gemischt. Zum einen hat mein Nachfolger Robert Habeck es geschafft, den Ausbau der erneuerbaren Energien noch einmal deutlich zu beschleunigen. Also wir hatten 23%, als ich anfing. Wir hatten 47% erneuerbare Energien, als ich aufhörte. In diesem Jahr werden es voraussichtlich 57% sein. Das sind 10% in 3 Jahren. Das ist ein ordentlicher Zuwachs. Aber ich stelle auch fest, dass durch Fehler, die gemacht worden sind, etwa beim Heizungsgesetz, bei internen Abstimmungen in der Regierungskoalition, die Akzeptanz von Energie- und Klimaschutzmaßnahmen in weiten Kreisen der Bevölkerung gesunken ist. Und das hat etwas damit zu tun, dass gerade im Bereich der Facharbeiter, der Rentnerinnen und Rentner, der Mittelschicht, auf die wir so stolz sind, weil sie ja auch die Demokratie so stabil hält seit fast 80 Jahren, dass dort die Sorge besteht, dass durch Inflation steigende Energiekosten in allen Bereichen möglicherweise der eigene Lebensstandard gefährdet ist. Und hier müssen wir deutlich machen, dass es keine Sonderopfer geben darf von einzelnen Bevölkerungsgruppen, sondern dass die Energiewende eben eine gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und wer heute ein kleines Häuschen als seine Lebensleistung hat, der muss die Sicherheit haben, es behalten zu können. Und wer sich heute erlauben kann, einmal im Jahr oder alle 2 Jahre zum Urlaub in ein anderes Land zu fahren, sollte nach Möglichkeit dazu auch künftig imstande sein. Das wird man sicherlich tun können und damit Vertrauen zurückgewinnen. Aber es kommt noch ein drittes hinzu, und das ist, dass wir diese Umweltschutzmaßnahmen, also Klimaschutz, die wir ja schon in den 70er Jahren begonnen hatten, indem wir Kläranlagen gebaut haben, Rauchgasentschwefelungsanlagen, Fluorchlorkohlenwasserstoffe verboten haben. Das war nicht wegen Klima, aber wegen der Abgase und der schlechten Qualität unserer Flüsse und unserer Luft. Das kostet sehr viel Geld. Und auch die Klimaneutralität kostet sehr viel Geld. Und wir werden uns das leisten können ohne Wohlstandseinbußen, wenn unsere Wirtschaft angemessen weiter wächst. Nachhaltiges Wachstum ohne Belastung zusätzlich der Umwelt, aber Wachstum. Und das ist eine der größten Enttäuschungen der letzten Jahre überhaupt. Wir hatten seit dem Jahre 2005, 2006 durchschnittlich ein sehr anständiges Wirtschaftswachstum in Deutschland, obwohl wir 2 große Krisen hatten, die Banken- und Börsenkrise und die Corona-Krise. Aber im Durchschnitt ist die Wirtschaft fast um 2% gewachsen. Und das ist im Augenblick fraglich. Die deutsche Wirtschaft dümpelt seit über 2 Jahren am Rande der Rezession vor sich hin. Und was mich am meisten umtreibt, ist die Erosion unserer industriellen Basis, dort, wo die Produktion energieintensiv ist. Also im Stahlbereich, Aluminiumbereich, Kupferbereich, Rohstoffe, Chemie, Automobile. Dort sind die Produktionskosten sehr stark gestiegen und das hat dazu geführt, dass wir gegenüber anderen Ländern ins Hintertreffen geraten sind.
Also das ist sicherlich der eine Punkt, sind die Energiekosten in der Produktion. Der andere Punkt, wie schätzen Sie den ein, dass auf Deutsch gesagt die deutsche Automobilindustrie die Entwicklung insbesondere der E-Mobilität nicht frühzeitig erkannt hat und nicht früh genug darauf reagiert hat. Wie schätzen Sie das ein, was das sozusagen neben den Energiekosten, die Sie ja zu Recht ansprechen, aber auch die strategische Ausrichtung, dass die möglicherweise in die falsche Richtung gegangen ist?
Ja, das ist eine meiner großen Enttäuschungen, auch aus meiner aktiven Zeit, weil es ist ja nicht so, dass die Entwicklung über Nacht gekommen ist. Ich habe als Umweltminister, Kanzleramtsminister, Wirtschaftsminister immer ein sehr enges Verhältnis mit der Automobilindustrie gepflegt, weil ich weiß, wie viele Arbeitsplätze in Deutschland daran hängen. Ich habe auch unterstützt, wenn es darum ging, bestimmte Vorgaben aus Brüssel so zu gestalten, dass sie nicht einseitig die deutsche Automobilindustrie benachteiligt haben. Aber ich habe von Anfang an immer Wert darauf gelegt, die Botschaft zu vermitteln, wir müssen dafür sorgen, dass wir eines Tages auch die besten Elektroautos der Welt bauen. Denn heute kommen 80% der Verbrennerautos mit aus der Oberklasse, werden von deutschen Unternehmen gebaut. Wir haben eine Weltgeltung zu verteidigen und zu verlieren in diesem Bereich. Und deshalb habe ich immer wieder mit den führenden Vertretern der deutschen Automobilindustrie darüber gesprochen, wie wir bei der Elektromobilität vorankommen können. Und es hat sich leider Gottes gezeigt, dass die Zeichen der Zeit dann gleichwohl nicht beachtet wurden, dass hinter den Versprechungen keine ausreichenden Maßnahmen standen. Wir haben Fortschritte gemacht bei der Elektromobilität, aber wenn Sie es vergleichen, etwa mit den neuen chinesischen Autos für die untere Mittelklasse oder den Autos von Tesla für die Oberklasse und die obere Mittelklasse, und dann haben wir noch erheblichen Nachholbedarf. Die Zeit läuft uns davon. Wenn Sie ein Unternehmen sehen wie VW beispielsweise, die machen bisher 40% ihres Konzerngewinns oder Konzernumsatzes in China, vor allen Dingen mit Verbrennerautos. Und nun ist in China der Umstieg zur Elektromobilität voll im Gange. Das Land hat enorm investiert in diese Aufgabe und im letzten Monat wurden zum ersten Mal in China mehr Elektrofahrzeuge neu zugelassen als Verbrennerfahrzeuge. Das heißt, wir müssen sehr aufpassen, dass uns nicht Märkte wegbrechen. In der Vergangenheit war es so, dass bei sogenannten disruptiven Innovationen, also nehmen Sie mal das alte Handy, mit dem man nur telefonieren konnte, und das neue Smartphone, das ein Computer in der Westentasche ist, da war Nokia nicht mehr dabei und Ericsson auch nicht mehr, weil sie den Umstieg nicht geschafft hatten. Und die großen Werften, die Segelschiffe des 18. Jahrhunderts gebaut haben, Wunderwerke der Technik, haben den Umstieg zur Dampfschifffahrt nicht geschafft. Aber damals sind eben die alten Arbeitsplätze weggefallen an dem einen Standort und 20 Kilometer weiter die neuen entstanden. Jetzt besteht die Gefahr, dass alte Arbeitsplätze in Europa wegfallen und in Deutschland. Und das Neue entstehen in China oder in den USA, das kann uns nicht ruhig lassen. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, bei der Elektromobilität in die Vorhand zu kommen und Autos anzubieten, die weltweit Akzeptanz finden und vielleicht auch ein Stück weit sexy sind.
Wie sehr sind Sie um den Zustand Europas und insbesondere dann noch einzelner Länder besorgt?
Ja, also ich bin zunächst einmal sehr froh, dass die Europäische Union in der Euro-Krise, die wir 2010 und dann nochmal 2015 hatten, nicht zerbrochen ist. Das war eine reale Gefahr und es war auch dank des Einsatzes der deutschen Bundesregierung und der deutschen Bundeskanzlerin so, dass es uns gelungen ist, Europa zu stabilisieren. Auch in der Corona-Krise haben wir Europa stabilisiert. Insbesondere durch den großen Fonds, den wir für alle Länder aufgelegt haben. Und wir waren auch sehr solidarisch, jedenfalls in den ersten beiden Jahren der Ukraine-Krise nach dem russischen Überfall. Aber ich mache mir in der Tat Sorgen über die innere Verfasstheit in einigen europäischen Ländern. Diese populistischen Strömungen gab es in Belgien, in Frankreich, in Österreich, in Italien. Im Prinzip schon lange vor dem Erstarken der AfD in Deutschland und der Gründung des Bündnisses Sahra Wagenknecht. Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass wir heute praktisch in allen Ländern einen festen Sockel von Bürgern haben, die von den demokratischen Parteien der Mitte nicht mehr erreicht werden. Und da müssen wir uns alle sozusagen an Portepee fassen. Ich glaube, dass es überhaupt nichts bringt, wenn die demokratischen Parteien in Deutschland sich gegenseitig beleidigen und zerlegen und schlecht reden, sondern es führt nur dazu, dass wir den Zustrom nach rechts und links vergrößern. Wir müssen uns zusammenraufen, wir müssen Lösungen finden und wenn die Bürger sehen, dass die Lösungen funktionieren, werden sie auch wieder zu den Parteien der Mitte zurückkehren. In Frankreich war ich sehr beeindruckt, dass bei der Parlamentswahl, die es im Juni, Juli gegeben hat, der Front National von Frau Le Pen gestoppt worden ist. In Italien bin ich etwas differenzierter Meinung. Wir haben diese Partei von Frau Meloni, der Ministerpräsidentin, eigentlich immer den Rechtspopulisten zugeordnet. Ich glaube auch gar nicht ganz zu Unrecht. Allerdings muss man auch feststellen, dass Frau Meloni, seit sie Ministerpräsidentin ist, eine sehr proeuropäische Politik betrieben und gemacht hat. Das bedeutet nicht, dass ich mit so einer Partei koalieren möchte. Aber in Italien gelten vielleicht etwas andere Gesetze als in anderen europäischen Ländern. Ich habe mich mal in einer Unterhaltung mit dem früheren Staatspräsidenten Napolitano und dem Ministerpräsidenten Monti über dieses Thema ausgetauscht. Und dann sagten die zu mir, Peter, mach dir keine Sorgen. Italien war ein europäisches Land, denn dieses Europa ist der Nachfolge, ist das Nachfolgemodell des Römischen Reiches, das von Italien ausgegangen ist. Und wir werden immer Europäer sein, egal wer in Rom regiert.
Jetzt spekulieren wir doch mal und sagen nicht Friedrich Merz, sondern Peter Altmaier wäre Kanzlerkandidat. Und Peter Altmaier soll jetzt in 2, maximal 3 Sätzen seine Vision für Deutschland darstellen, wenn er Kanzler würde.
Ja, ein wohlhabendes, tolerantes und sicheres Land, das den Klimaschutz entscheidend voranbringt und trotzdem die berechtigten Erwartungen der Bürger in Bildung, Infrastruktur und auch soziale Sicherheit berücksichtigt.
Dann käme die Rückfrage noch von Herrn Lindner. Wo holst du das Geld her dafür?
Ja, die Frage habe ich schon beantwortet, nämlich indem wir zum einen die Staatsausgaben neu priorisieren. Man kann sich eben nicht alles zur gleichen Zeit leisten, das weiß jeder Bürger. Er kann sich nicht ein Auto und ein Haus zur gleichen Zeit neu kaufen, die wenigsten von uns jedenfalls. Und das Zweite ist, indem wir stärker privates Kapital nutzbar machen. Privates Kapital kommt sehr gerne nach Deutschland. Ich kenne sehr viele Pensions- und Rentenfonds aus Australien, aus Kanada, die nach Anlagemöglichkeiten in Deutschland suchen. Wenn wir denen die Möglichkeit eröffnen würden, im Straßenbau, in der Elektrizitätsinfrastruktur, in anderen Bereichen zu investieren, dann würde uns das vermutlich Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe ersparen. Und dieses Geld hätten wir dann für die Klimatransformation und die notwendigen Investitionen, auf die viele Bürger warten.
Herr Altmaier, vielen Dank für diese Erläuterung.
Gerne.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, können Sie diesen abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple oder Google oder auf Ihrer Lieblingsplattform. Fragen und Anregungen gerne an podcast@londonspeakerbureau.de.